Ich möchte uns aus Jesaja, aus Gottes Wort lesen, Jesaja 44, die Verse 24 bis Kapitel 45, Vers 8. So sagt der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles tut, der den Himmel allein ausbreitete und die Erde weit machte ohne Gehilfen, der die Zeichen der Orakelpriester zunichte und die Wahrsager wahnsinnig macht, der die Weisen zur Umkehr bringt und ihr Wissen zur Torheit macht. Er bestätigt aber das Wort seines Knechts und führt den Rat seiner Boten aus, der zu Jerusalem sagt, sei bewohnt, und zu den Städten Judas, sei gebaut, und ihre Verwüstungen richte ich auf, der ich zu der Tiefe sage, versiege, und zu den Strömen, vertrocknet, der ich von Kyros sage, der ist mein Hirte und soll alles ausführen, was mir gefällt, indem er zu Jerusalem sagt, sei gebaut, und zum Tempel sei gegründet. So sagt der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, um ihm die Nationen zu unterwerfen und den Königen das Schwert abzugürten, damit vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. Ich will vor dir hergehen und die Hügel eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir die heimlichen Schätze und die verborgenen Schätze geben, damit du erkennst, dass ich, der Herr, der Gott Israels, dich bei deinem Namen genannt habe, um Jakobs, meines Knechts, willen und um Israels, meines Auserwählten, willen. Ja, ich rief dich bei deinem Namen und nannte dich, als du mich noch nicht kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gerüstet, als du mich noch nicht kanntest, damit man erkennt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dass es außer mir keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und das Übel schaffe. Ich bin der Herr, der das alles tut. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der Herr, schaffe es. Dank sei Gott.
Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein wunderbares Wort, das nie vergeht. Wir danken dir für deine Treue, die darin zum Ausdruck kommt. Und wir bitten dich, lass uns nun ehrfürchtig und dankbar und bereit zur Veränderung auf dein Wort reagieren. In Jesu Namen. Amen. Gott macht die Zeichen der Orakelpriester zunichte und die Wahrsager wahnsinnig. So heißt es in Vers 25 von Kapitel 44. Und wie wahr diese Worte auch heute noch sind. Ich denke, als LEC stehen wir überrascht und zum Teil vielleicht auch mit Bedenken vor der Möglichkeit, dass Gott mit Martin etwas vorhat, das ihn von der LEC wegführen und nach Addis Abeba bringen könnte. Bei uns gibt es zwar weder Orakelpriester noch Wahrsager, und das ist auch gut so, denn das ließe sich mit dem christlichen Glauben nicht vereinbaren. Aber auch wir hatten wahrscheinlich bestimmte Erwartungen, die sich auf einmal in nichts auflösen könnten. Selbst Martin hatte erwartet, dass er hier mit uns gemeinsam alt werden würde. Und nun kommt möglicherweise alles anders. Und vielleicht hat sich so mancher, der sich LEC einfach nicht ohne Martin vorstellen kann, weil es das nie gab, vielleicht auch mit derselben Frage an Gott gewandt, die hier in großen Buchstaben auf der ersten Folie steht. Vielleicht habt ihr sogar in großen Buchstaben gebetet: Gott, was machst du? Und vielleicht nur nebenbei, diesen Titel hatte ich schon ausgesucht, bevor ich auch nur einen blassen Schimmer davon hatte, wie gut er heute passen würde. Nicht Martins Ankündigung stand im Vordergrund, sondern die Situation im Predigtext. Hier stand Pate für diesen Titel. Denn auch hier wartet Gott seinem Volk mit einer großen und unerwarteten Überraschung auf eine Überraschung, die für viele Israeliten einem Schock gleichkommt, für manche sogar einem Skandal. Worum geht es da? Nun, wir müssen uns zuerst anschauen, was zuvor geschah. Unmittelbar nachdem Gott in Kapitel 39 die Unabwendbarkeit des babylonischen Exils ankündigte, Israel hatte sich zu lange und zu stur gegen Gott aufgelehnt, unmittelbar danach beginnt ein langer Abschnitt voll von Gottes Trost für Israel. Trotz der Auflehnung gegen ihn würde Gott seinem Volk treu bleiben. Er würde es aus der babylonischen Gefangenschaft befreien und zurückholen ins Land Kanaan, zurück nach Jerusalem. Und während dieser Plan dann in den folgenden Kapiteln Stück für Stück offengelegt wird, wird dabei deutlich, dass ein mächtiger Eroberer im Zentrum von Gottes Rettungsaktion stehen würde. Unter seiner Herrschaft würden Jerusalem und der Tempel wieder auferbaut werden. Und das sind wunderbare Neuigkeiten. Und die freudige Reaktion darauf wird vielleicht am besten im letzten Vers unmittelbar vor unserem Abschnitt hörbar. Kapitel 44, Vers 23, wer seine Bibel offen hat. Dort heißt es: Jauchzt, ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Rufe, du Erde hier unten, ihr Berge, brecht den Jubel aus, der Wald und alle Bäume darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und verherrlicht sich in Israel. Israel hat also allen Grund zu jubelnder Freude, aber offensichtlich gilt das erlösende Handeln nicht nur Israel, sondern Israels Erlösung ist Grund für die gesamte Schöpfung zu großem Jubeln. Himmel und Erde, Berge und Wälder und alle Bäume stehen für die Gesamtheit der Schöpfung. Dabei hat bis zu unserem Abschnitt allerdings noch ein klitzekleines Detail gefehlt. Und das ist die Identität dieses Erobererkönigs. Nicht, dass Gott sie offenbaren muss, das ist klar, aber hier in diesem Abschnitt wird sie gewissermaßen als Kleingedrucktes hinzugefügt. Also es ist fast so, als würde Gott sagen: Ach ja, übrigens, ihr werdet von Kyros errettet. Moment, Kyros? Kyros ist kein jüdischer Name. Kyros ist ein persischer Name. Kyros? Und nicht nur wird Jerusalem und der Tempel von ihm wieder aufgebaut, er erhält auch Titel, die eigentlich jüdischen Königen vorbehalten sind. Schaut euch Vers 28 an. Dort heißt es: Kyros ist mein Hirte. Und schaut euch den nächsten Vers an, in Kapitel 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, mein Messias, mein Christus. Er ist kein Jude, sondern ein Heide. Lasst uns an der Stelle einsteigen und uns diesen heidnischen Messias, Gottes unerwarteten und vielleicht sogar schockierenden Gesalbten, genauer anschauen. Gottes unerwarteter Gesalbter. Bevor Gott diese Bombe platzen lässt, will er sein Volk an drei seiner Eigenschaften als Gott erinnern. Schaut euch das an, Vers 24. Vers 24 spricht von Gottes Schöpfermacht. Er sagt, er hat den Himmel und die Erde alleine geschaffen. Er brauchte keine Hilfe dazu. Vers 25 spricht von seiner souveränen Lenkung der Menschheitsgeschichte. Und die Art, wie er das Unerwartete tut, scheint Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Vielleicht kennt ihr das manchmal, wenn Gott etwas Unerwartetes tut. Vers 26 spricht von seiner Treue zu seinem Wort. Er bestätigt das Wort seiner Knechte von Propheten wie Jesaja. Gott weiß offensichtlich, dass diese unerwartete Neuigkeit nur dann von seinem Volk verdaut werden kann, wenn sie sich daran erinnern, wer er ist. Und vielleicht geht es uns genauso. Dass Martin geht, ist für uns leichter verdaulich, wenn wir uns daran erinnern, wer Gott ist. Auf diesen Schöpfergott, diesen souveränen Lenker der Menschheitsgeschichte, der treu zu seinem Wort steht, auf diesen Gott ist Verlass. Er weiß, was er tut. Nichts geht an ihm vorüber. Er macht keine Fehler. Und erst nach dieser Vorbereitung lässt Gott dann in Vers 28 fast beiläufig diesen skandalträchtigen Namen fallen. Kyros, mein Hirte, mein Gesalbter. Und vielleicht kurz zum Hintergrund des Titels Gesalbter. Gesalbte sind Menschen mit einer bestimmten Berufung in Gottes Plan. Gesalbt wurde einerseits die Priesterschaft in Israel und insbesondere der Hohepriester. Aber der Gesalbte, der Messias, der Christus, um die hebräischen und griechischen Äquivalente hier mit reinzunehmen, dieser Titel war nur einem vorbehalten, nämlich Gottes auserwähltem König. Und diese Botschaft, dass Gott einen Gesalbten von letztlich inakzeptabler Abstammung auswählt, das ist eine so schockierende Botschaft, ein Affront gegen das jüdische Establishment, dass sich alle fragen, Gott, was machst du? Ja, vielleicht nur nebenbei, wenn wir von dieser Ankündigung die Geschichte Israels über die nächsten Jahrhunderte weiterverfolgen, dann kündigt sich in dieser Ankündigung eines heidnischen Hirten schon das Ende Israels als eigenständiger Nation an. Bis auf kurze Ausnahmen wird Israel nicht mehr unabhängig sein. Und alle Hoffnung, dass der eigentliche Messias, wenn er dann viele Jahrhunderte nach Jesaja auf den Plan tritt, in der Person von Jesus, dass dieser Messias die weltliche Herrschaft wiederherstellen wird, die werden in der Aussage von Jesus Christus zunichte gemacht, als er zu Pontius Pilatus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gott trennt hier also weltliche von geistlicher Autorität. Jesus regiert über ein geistliches, kein weltliches Reich, zumindest bis er zurückkehrt. Und diese Trennung ist, denke ich, ist meine Vermutung, auch der Grund, warum christliche Kirchen immer dann in die Irre gegangen sind, wenn sie weltlichen Einfluss hatten oder verfolgten. Macht korrumpiert, das wissen wir alle. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Wir sehen noch eine zweite Sache an der Erwählung des Kyros, nämlich dass Gott weltliche Herrscher zum Wohl seines Volkes einsetzt. Manchmal sind Christen sehr skeptisch gegenüber staatlichen Institutionen eingestellt und natürlich sollte man ihr Handeln auch prüfen und nicht unkritisch akzeptieren. Aber Tatsache ist, dass Gott auch heute noch weltliche Obrigkeiten für seine Absichten gebraucht. Und dafür sollten wir zuerst dankbar sein. Wir sollten gleichzeitig für alle Politiker und Institutionen beten. Denn Gott kann die unwahrscheinlichsten Politiker und Machthaber zu seiner Erkenntnis führen. Wir sollten beten, dass Gott durch Machthaber, durch Obrigkeit einen Kontext schafft, in dem das Evangelium am besten gelebt und verkündigt und am ehesten auch auf fruchtbaren Boden fallen wird, denn dort endet unsere unser Predigtabschnitt, wie wir am Ende sehen werden. Aber so viel vielleicht zu den Versen 24 bis 28. Sie fordern Israel auf, sich an den ungeliebten Gedanken eines unerwarteten Gesalbten zu gewöhnen. Und man könnte diese Verse mit den Worten überschreiben. Gott offenbart Kyros. Gott offenbart Kyros, das war in den Versen 24 bis 28 zu sehen. Analog dazu sehen wir dann am Anfang von Kapitel 45, Gott offenbart sich Kyros. Gott offenbart sich Kyros. In den Versen 1 bis 8 wird klar, dass Gott weltliche Herrscher nicht nur als willenlose Instrumente einsetzt, Gott offenbart sich Kyros, er spricht Kyros direkt an und er offenbart Kyros auch Schritt für Schritt, was er mit ihm vorhat. Und das, vergessen wir das nicht, grob 150 Jahre vor dem Auftreten von Kyros. 150 Jahre früher. Also schauen wir uns das kurz an, Vers 2, dort sagt er, ich will vor dir hergehen. Ich werde jedes Hindernis in deinem Weg zerschlagen und zerbrechen. Vers 3 könnte man so in eigene Worte fassen, ich gebe dir so viel heimliche Schätze und verborgene Schätze, von denen du keine Ahnung hattest, dass du dein Glück nicht fassen kannst und dass du merkst, das kann kein Zufall sein. Und dass du beginnst zu erkennen, dass ich dich auserwählt habe für eine ganz bestimmte Aufgabe. Und Gott sagt weiter, nicht nur du sollst das erkennen, sondern Vers 6, dein gesamtes Reich soll erkennen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dass es außer mir keinen gibt. Und dreimal wird hier der Refrain wiederholt, ich bin der Herr. Und sonst keiner. Vers 7, ich bin der Herr, der das alles tut. Vers 8, ich der Herr schaffe es. Das also ist Gottes Plan mit Kyros und wir sehen, dass dieser Plan eine persönliche Komponente hat. Kyros wird persönlich angesprochen, damit er persönlich Gott kennenlernt. Und natürlich gibt es keine unabhängige Möglichkeit, um zu überprüfen, ob diese Worte Kyros je erreicht haben. Aber wenn wir aber die einzelnen Puzzlestücke zu einem Gesamtbild zusammenfügen, dann erscheint das gar nicht mal so unplausibel. Ich habe hier einige Verse aus dem Buch Esra für euch. Dort lesen wir das Edikt von Kyros, mit dem er den Wiederaufbau Jerusalems in Gang setzt. Und dort heißt es, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn, das durch den Mund des Propheten Jeremia geredet war, erfüllt wurde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Königreich auch durch Schreiben ausrufen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm in Jerusalem, in Juda ein Haus zu bauen. Wer nun unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel, der Gott, der in Jerusalem ist. Und wer noch übrig ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, dem sollen die Leute seines Orts helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen geben zum Haus Gottes in Jerusalem. Soweit die Worte des Edikts. Natürlich ist es schwer abzuschätzen, wie viel jüdische Interpretation in dieses Edikt eingeflossen ist und wie viel persische Diplomatie. Wir wissen, dass auch andere Völker zurückkehren dürften. Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass wir vor nicht allzu langer Zeit beim gemeinsamen Studium des Propheten Daniel entdeckt haben, dass Daniel an absolut zentraler, an fast oberster Stelle nach König Nebukadnezar im babylonischen Reich stand. Und er beeinflusste nicht nur grundlegend deren König Nebukadnezar, sondern am Ende von Daniel Kapitel 1 lesen wir auch den vielsagenden Satz, Daniel blieb dort bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Und es ist also durchaus möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass der einflussreiche Daniel nicht nur Kontakt mit dem Nebukadnezar, sondern auch mit dem siegreichen Kyros hatte, als er Babylon eroberte. Und dass er ihm diese alten Verheißungen des Propheten Jesaja vorlegte, was dann vielleicht in sich auch Auslöser der Erweckung von Kyros war, von der Esra schreibt. Wir wissen es nicht genau, aber genau das Gleiche berichtet auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus vom Einzug des griechischen Königs Alexander in Jerusalem. Ihm wurden laut Josephus die Weissagungen über einen griechischen König vorgelegt, die Alexander erfüllte. Aber das nur am Rande. Aber was wir daran sehen, ist, dass Gott Kyros nicht nur gebrauchen will, sondern sich ihm auch offenbaren will. Und wenn wir irgendetwas daraus lernen, dann, dass auch wir weltlicher Obrigkeit nie herablassend begegnen dürfen, nie respektlos, sondern immer im Bewusstsein gegenübertreten sollten, dass Gott es war, der sie eingesetzt hat. Und dass Gott sie nicht nur als Werkzeuge zum Wegwerfen betrachtet, sondern ihnen vielleicht genauso persönlich begegnen will, wie wir das an Daniel, an Kyros, an Nebukadnezar erkennen. Und wir sollten dafür beten. Gott jedenfalls hat Großes mit Kyros vor, aber schon in Vers 9 von Kapitel 45 wendet sich die Aufmerksamkeit dann wieder von Kyros ab und seinem Volk zu. Gottes Volk. Gott macht sich scheinbar weniger Gedanken um Kyros als um die Reaktion seines Volkes auf diese unerwartete Ankündigung. Und entsprechend sehen wir ab Vers 9,2 völlig entgegengesetzte Reaktionen auf Gottes souveränes Handeln. Zwei Reaktionen auf Gottes souveränes Handeln. Aber wenn man mit solchen unerwarteten Neuigkeiten konfrontiert wird, wie das jüdische Volk hier oder auch wir in der Jahresversammlung, dann kann man auf zwei Weisen darauf reagieren. Die erste besteht aus Hadern mit Gott. Und gegen diese Reaktion spricht Gott eine klare Warnung aus in den Versen 9 und 10. Und er sagt, weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe wie andere irdene Scherben. Da sagt auch der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder sagt dein Werk, mir hat keine Hände. Weh dem, der zum Vater sagt, warum hast du mich gezeugt? Oder zur Frau, zur Mutter, warum gebierst du? Also hier deutet sich einerseits an, dass die Errettung Israels gewissermaßen einem neuen Schöpfungsakt gleichkommt, einer neuen Geburt. Das sind die zwei Bilder, die hier in diesen Versen stecken. Aber Gott sieht vorher, dass manche sagen werden, ja, ich lasse mich ja gerne retten, aber doch nicht von einem Perser? Gott, was machst du da? Genauso wenig wie ein Stück Ton sich mit dem Töpfer anlegt oder Kinder mit ihren Eltern oder zumindest sollten, genauso wenig kann man sich als Teil von Gottes errettetem Volk mit dem Schöpfer und der Retter anlegen, indem man ihm versucht zu sagen, wie er zu retten hat. Aber tragischerweise kündigt sich in dieser Reaktion eben schon, dieser Reaktion auf den unerwünschten gesalbten Kyros, eben schon die Reaktion auf diesen anderen unerwünschten Gesalbten an, Jesus Christus. Ja, und vielleicht hörst du zu und denkst, ja, ich lasse mich ja gerne retten, aber doch nicht von einem Mann von fragwürdiger Herkunft, Jungfrauengeburt. Vielleich sagst du, Rettung ja gerne, aber doch nicht von einem Menschen, der in irgendeinem Futtertrog in die Welt gekommen und sie an einem Kreuz wieder verlassen hat. Aber vielleicht denkst du, naja, man hat doch schließlich auch noch ein kleines bisschen Reststolz und lässt sich nicht von jedem retten, schon gar nicht von irgendeinem Nobody aus dem Nirgendwo im ersten Jahrhundert. Die Reaktion, vor der Gott in Jesaja 45 warnt, ist also genau dieselbe wie die, die uns vielleicht in Erinnerung kommt, die der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief so beschreibt. 1. Korinther 1, Vers 18. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ein unerwarteter, ein unerwünschter Messias, der am Kreuz stirbt. Ist Torheit für die, die verloren gehen. Rettende Kraft für uns. Oder 1,23. Wir predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen eine Verrücktheit. Ja, das ist die Reaktion auf Jesus, die in den Worten von Jesaja zu Gott sagt, du hast doch keine Hände. Du hast doch keine Ahnung, wie man mich ordentlich rettet. Ja, Gott braucht keine Hilfe beim Retten. Er braucht keine klugen Ratschläge, sondern Gott sagt, wehe. Wehe, denn das ist die Reaktion von Menschen, die verloren gehen. Vielleicht geht es dir so, dass du dich einfach nicht mit einem Retter am Kreuz anfreunden kannst, einfach nicht die Kraft Gottes darin erkennen kannst. Und wenn du das bist, dann sprich doch nach dem Gottesdienst jemanden an. Sprich einen Christen aus der Gemeinde an, gerne mich, und lass dir erklären, was es mit dem Kreuz von Jesus Christus auf sich hat. Warum es wie Torheit wirkt in den Augen der Welt, wenn es Gottes rettende Kraft ist. Und warum betest du nicht jetzt gleich und sagst, Gott, bitte zeig mir, ob diese Verrücktheit vielleicht tatsächlich gar keine ist. Wer das Kreuz ablehnt, zu dem sagt Gott, wehe. Mit dieser Einstellung ist man verloren. Also lass das nicht anbrennen, sondern lerne Gottes unerwarteten Gesalbten, Jesus Christus, kennen, der für dich sein Leben gegeben hat. Denn je besser du ihn kennenlernst, umso mehr wirst du ihn lieben lernen. Ja, die zweite Reaktion finden wir ab Vers 15. Und sie lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Staunen. Lesen wir ab Vers 15. Wirklich, du bist ein verborgener Gott. Du Gott Israels, der Retter. Die Götzenmacher müssen alle Schande und Hohn ertragen und miteinander Schamrot hingehen. Israel aber wird erlöst durch den Herrn, durch eine ewige Erlösung, und wird nicht zu Schanden noch zu Spott, immer und ewig. Die erste Reaktion der Verlorenen besteht darin, Gott zu kritisieren. Die Reaktion des Glaubens ist die staunende Erkenntnis von Vers 15, dass Gott im Verborgenen wirkt, für uns unsichtbar hinter den Kulissen der Weltgeschichte wirkt, mehr als wir das jemals aus unserer begrenzten Perspektive hier aus dieser Welt erkennen können. Kyros ist das Paradebeispiel dafür, dass Gottes Handeln nicht an Ort und Zeit gebunden ist. Nicht an Jerusalem, nicht an den Tempel, weil Gott der souveräne Herr der ganzen Welt ist. Lange vor dem Auftreten von Kyros, weit weg in fremden Ländern, hat Gott schon lange die Errettung seines Volkes aus einem Exil geplant, das noch gar nicht stattgefunden hat. Gilt das Gleiche nicht auch heute für uns? Wenn wir uns vielleicht fragen, wie es eine Elysée ohne Martin überhaupt geben kann, und vielleicht denken wir sogar, frei nach Loriot, sie ist möglich, aber sinnlos. Nun, dann ruft Gott uns auf zu erkennen, dass er diesen Moment schon lange vor der Gründung der Elysée gekannt hat. Und nicht nur das, dass er ihn selbst herbeigeführt hat. Und deshalb dürfen wir erwartungsvoll in die Zukunft blicken, und wir dürfen gewiss sein, dass auch wir über sein Handeln staunend dasselbe sagen werden wie Vers 15. Wirklich, du bist ein verborgener Gott, ein Rettergott. Gott kennt auf jede Herausforderung die Antwort. Auch auf unsere in der Elysée. Also man müsste sagen, er ist die Antwort. Und deshalb dürfen wir auch ihm unsere Fragen und Sorgen und Gedanken getrost überlassen. Ich hoffe, dass die nächsten Monate von eurem Gebet begleitet werden. Bitte betet insbesondere um weise Entscheidungen der Elysée-Gemeindeleitung, um einen guten Ablauf dieser nächsten Schritte. Aber wir sollten eins dabei nicht aus den Augen verlieren. Nämlich, dass Gottes verborgenes Wirken einem viel größeren Ziel gilt als der Nachfolge von Martin, falls er geht. Gottes verborgenes Wirken gilt der Errettung seines Volkes aus allen Völkern und allen Nationen durch einen völlig unerwarteten Retterkönig, Jesus Christus. Ja, was ist also unsere Aufgabe in den nächsten Monaten? Drei Dinge. Das erste ist, dass wir weiter Gott preisen für sein unerwartetes, erlösendes Handeln durch Jesus Christus. Das soll unser Fokus bleiben. Er ist im Zentrum unserer Gemeinde. Zweitens dürfen wir im Gebet darauf vertrauen, dass Gott im Verborgenen alles in die Wege geleitet hat, was wir als Gemeinde brauchen. Er will allerdings auch, dass wir dafür beten. Gott will immer, dass wir beten, dass sein Wille auch Wirklichkeit wird. Und drittens sollen wir weiterhin auf das größere Ziel zuarbeiten, für das die LEC existiert. Das Ziel, das Gottes verborgenem Wirken zugrunde liegt, nämlich Menschen zu einem Leben mit Gott aufzurufen, vom Kreuz zu reden. So wie auch Jesaja dann ab Vers 22 Verse verwendet, die Paulus im Philipperbrief aufgreift. Vielleicht erkennt ihr das Echo. Und zum Abschluss lesen wir deshalb die Verse 22 bis 24. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Ich schwöre bei mir selbst und ein Wort der Gerechtigkeit ergeht aus meinem Mund, dabei soll es bleiben. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Solche werden auch zu ihm kommen, aber alle, die ihm widerstehen, sollen zu Schanden werden. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du nicht beschränkt bist durch unsere Erwartung, sondern dass du immer Neues und immer Unerwartetes auch bewirkst. Das sehen wir am Beispiel von Kyros, aber noch viel mehr am Beispiel deines Sohnes, Jesus Christus, der nicht als schwertschwingender Krieger kommt, sondern als demütiger Knecht, der am Kreuz sein Leben für uns gibt. Und Vater, wir preisen dich dafür, dass du uns mit hineingenommen hast in deinen Plan und dass wir deshalb Gewissheit haben dürfen, dass du im Verborgenen auch für unser Gutes wirkst, auch jetzt. Und dass du einen guten Plan mit der LEC hast. Und so bitten wir dich, dass du diesen guten Plan auch umsetzen mögest. Und zuletzt bitten wir dich, Vater, dass auch wir teilhaben an deinem Plan, mitkämpfen für deinen Plan, dass alle Knie sich beugen sollen und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zu deiner Ehre. Amen.